Okay, weiter geht's mit Kapitel 11. Ein paar kurze Anmerkungen zum Stand der Dinge. Erstens freue ich mich, dass die letzte Woche anscheinend gut funktioniert hat mit Vertretung und so weiter. Ich habe keine großen Beschwerden gehört, das ist super. Zweitens, die ganzen Nachrichten aus Neuen Lüb sind bei mir angekommen, ist auch super. Ich arbeite das jetzt alles ab, was da so kam. Füllen Sie ihn ruhig weiter fleißig. Und der Prüfungszeitraum füllt sich auch. Ja, weiter so. Wer noch keinen Termin hat, muss jetzt langsam in die Puschen kommen. Und wir sind immer noch in Kapitel 11. Ich habe zur Wiederholung nochmal angeschrieben, was da letzte Woche so unter anderem auf Sie eingestürmt ist. Wir haben den Dualraum kennengelernt, V-Stern, ist einfach die Menge der Homomorphismen von V nach K. Wir haben gesehen, was eine duale Basis ist. Das alles steht da, weil ich das gleich brauche und dann können wir uns schneller erinnern. Sie können aus jeder Basis von V eine duale Basis basteln für V-Stern, indem Sie nämlich einfach so Abbildungen bauen, die quasi einmal hier schreiben, wenn sie auf den Basisvektor angewendet werden, der ihnen den Namen gibt, und ansonsten geben sie einfach immer den Wert 0 auf. Und dann haben wir jetzt eine Art von Senkrechträumen kennengelernt, das müsste am Ende der letzten Vorlesung gewesen sein, nämlich einmal Senkrechträume zu Teilräumen von V, und das sind Teilmengen des Dualraums. Und dann haben wir auch Senkrechträume für Teilmengen des Dualraums, die liegen dann wiederum im ursprünglichen Raum. Und dass diese Dinge überhaupt rechtmäßigerweise Raum heißen, senkrecht Raum, das sehen wir gleich im nächsten Satz. Ja. Ja. Das ist eine Teilmenge von Abbildungen. Und zwar sind für jede dieser Teilmengen nehmen wir hier all die Vektoren, auf denen jedes dieser Elemente die Null ist. Das ist richtig und müsste in der letzten Vorlesung auch so in der Tafel gestanden haben. Bitte vergleichen, wenn es da nicht so stand. Das ist korrekt. Es sind zwei verschiedene Arten von Senkrecht, aber beide beziehen sich auf den Dualraum. Und das wird deswegen heute noch witzig, weil wir noch eine Variante von Senkrecht kennenlernen, die mit Bilinearformen zu tun hat. Und die Herausforderung am Ende wird sein, diese Senkrechtkonzepte irgendwie gleichzeitig im Kopf zu behalten, aber auseinanderzuhalten und zu verstehen, was eigentlich dieses ganze Senkrechtzeug am Ende mit Vektorraumhomomorphismen zu tun hat, mit denen von V nach V, die wir vorher die ganze Zeit behandelt haben. Das ist einfach ein Teil der Geschichte, den ich Ihnen noch nicht erzählt habe. Der kommt erstmal. Satz 11, 13. Wo genau ist jetzt Diskussionsbedarf? Möchten Sie was fragen? Stand was anders an der Tafel letztes Mal? Das wäre kein Problem. Wir könnten das jetzt besprechen und könnten nochmal klären, warum das so sinnvoll ist. Ja. Senkrecht Mengen. Thank you. endlich dimensional ist. Sie wissen schon, dass die Vektorräume V und V Stern isomorph sind über K. Tatsächlich ist V auch isomorph zum sozusagen Doppeldualraum, nämlich den Raum, der homomorph ist und von V Stern von V. Da wir jetzt für diese Basis B, die wir haben, noch nichts weiter vorausgesetzt haben, können wir einfach sagen, die soll so gewählt sein, dass die ersten so und so viele Basisvektoren eine Basis von U bilden. Und dieses Basisergänzungszeug, das ist Satz 316. Thank you. Abbildungssysteme, dass ich eine Basis für Frau Stern bekomme. Heißt, ich kann jede Abbildung aus Frau Stern damit darstellen als Linearkombination. Das werden wir gleich benutzen. Weiter, brauche Buchstaben, Lambda i mal bi hoch nämlich die Anzahl der Basisvektoren, die man danach noch brauchte, wenn man von 1 bis k weggestrichen hat. Ob man die Basisvektoren selber zählt oder die dazugehörigen Deltas, ist egal. Das ist eine Projektion von den Vektoren zu diesen Deltas. Das heißt, wir sind schon fertig, indem wir gezeigt haben, dass das hier die Zahl n minus k ist, haben wir die Dimensionsformel bewiesen. Ein bisschen aufwendiger, aber wir kriegen dafür den Beweis von C nebenbei noch mitgeschenkt. Ich falle gleich hin, Moment. mit entsprechender Reihenfolge. Dadurch, dass ich hier die GSI gesagt habe, was passiert, ist klar, was für jeden Basisvektor passiert. Und damit haben wir tatsächlich einen Homomorphismus. Homomorphie-Eigenschaft müssen wir nicht nachrechnen, ist automatisch gegeben in dem Moment, wo ich sage, ich fange mit der Basis an und nehme dann den einen Homomorphismus, der rauskommt, wenn ich das so auf der Basis festlege. Okay, das heißt, es ist die Idee der linearen Auslegung, wir definieren, was auf Basisvektoren los ist und sagen dann, es soll der eine deutlich bestimmte Homomorphismus sein, der das so macht. Mit Satz 4.5 ist Phi damit als Homomorphismus von V in den Bildraum eindeutig beschrieben. Deswegen haben wir es ja unter anderem gemacht, dieses ganze Zeug mit der Eindeutigkeit auf der eindeutigen Beschreibbarkeit aufgrund von Basisvektoren. Was müssen wir uns jetzt noch überlegen? Es geht schon vom richtigen Raum in den richtigen Raum. Und man braucht noch was für Direktivität. Alternativ hätte man zeigen können, dass diese beiden Räume die gleiche Dimension haben, dann hätte es gereicht. Aber da wir sowieso einen konkreten Isomorphismus vielleicht brauchen und benutzen, machen wir das jetzt so. Und ich möchte beginnen mit Injektivität. Und für die Injektivität möchte ich eine kleine Rechenregel beschreiben, die man aus den Homomorphie-Eigenschaften sofort bekommt. Die kriegt gleich irgendeine Markierung, weil wir die nämlich mehrmals benutzen, das ist total praktisch. Es folgt für alle Farbe aus V und Alpha aus V-Stern. Folgende Rechenregel. Wenn ich Alpha abbilde mit dem Bild von V unter Groß Phi, dann kommt dasselbe raus, als wenn ich V einfach nur mit Alpha abgebildet hätte. Warum ist das so? Naja, wieder reicht es, wenn ich mir überlege, dass es für Basisvektoren so ist. Und für Basisvektoren ist es so aufgrund der Definition von Groß Phi. Wenn wir hier für V einen Basisvektor einsetzen, dann sehen wir das. Wenn ich jetzt zum Beispiel B1 habe, Alpha abgebildet mit B1 hoch groß Phi ist nach Vorschrift B1 hoch Alpha. Und das habe ich jetzt für alle Basisvektoren und per linearer Ausdehnung habe ich es dann für alle Vektoren aus V. Das heißt, es ist einfach nur die Homomorphie eigentlich. Was brauchen wir gleich? Das kriegt irgendeine Farbe. Auf die Nullkörpers wird. Das heißt also, für alle Alpha aus V-Stern wir am Anfang hatten. Sei Lambda 1 bis Lambda n aus k. Und sei v einfach die Linearkombination Lambda 1 mal e1 und so weiter bis Lambda n mal en. Die Deltas, die dazu gehören, zur dualen Basis, liegen in v Stern und bilden deshalb v auf 0 an. Und zwar alle. Und das benutzen wir jetzt. Gleichzeitig Beweise. Sie wissen ja schon, dass V und der Dualraum die gleiche Dimension haben. Und zwar war das Satz 11.10. Gut, warum in Teil D. Teil C wäre schon erledigt gewesen, einfach nur mit dieser Zeile. Vorhin stand es zur Erinnerung nochmal in der Tafel, ist es die Menge aller Vektoren aus V, die von jedem Alpha aus D auf die Null des Körpers abgebildet wird. Nur nochmal für uns, für alle Alpha aus B ist V Alpha die Null des Körpers. Und jetzt kommt wieder die orange Box. Die orange Box sagt, unter Groß Phi. Also schreibe ich das anders. Und schreibe, dass das die Menge aller, wo bin ich und wieso? Da. V aus V für alle Alpha aus G ist, jetzt kommt die Gleichung aus der Box, Alpha abgebildet mit V unter Groß Phi. Jetzt kommt Trick Nummer 2. Die Abbildung Groß Phi ist surjektiv, Dimensionen vergleichen. Die Dimension von W senkrecht als K-Teilraum muss jetzt die gleiche sein wie die Dimension dieses Teilraums von diesem Getter als K-Teilraum davon. Das heißt, insbesondere ist die Dimension, das möchte ich einfach so hinschreiben, glaube ich, insbesondere ist die Dimension von da muss ich den Raum da so hinschreiben, das ist doof. Ich schreibe einfach das, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich, dass wir Teil B anwenden. Dimension von V ist Dimension von U plus Dimension des Senkrechtraums. Das hier vorne ist der Satz, das ist Absicht. Und fangen wir an mit Dimension von V Stern gleich Dimension von W plus Dimension des Senkrechtraums. Dimensionsformeln brauchen, das wird später deutlich, wenn wir versuchen, besonders schöne granische Matrizen zu basteln. Und das Ziel irgendwann ist, und ich denke, ich werde in einer der Podcast-Folgen noch mal mehr dazu sagen, was da dahinter steckt. Später irgendwann wollen wir ja Vektorraumhomomorphismen und dieses ganze Zeug mit den Bilinearformen irgendwie zusammenbringen. Und der Traum wäre dann, Basen zu finden, die auf zwei verschiedene Arten schön sind. Einerseits schön als Basen für gute Abbildungsmatrizen, andererseits aber auch schön als Basen für gramsche Matrizen, am besten gleichzeitig. Also am besten so, dass man mit der gleichen Basis da ganz viele Sachen gleichzeitig erschlägt, schöne Abbildungsmatrix und schöne gramsche Matrix. Aber wir erinnern uns ja vielleicht noch, um zu schönen Abbildungsmatrizen zu kommen, brauchten wir auch ein bisschen Arbeit und wir mussten da auch Dimensionsformeln beweisen und lauter Zeug. Und genauso brauchen wir auch hier bei den Bilinearformen und den schönen gramschen Matrizen ein bisschen Vorarbeit. Und insbesondere gehören dazu solche Dimensionsformeln. Wir sind also noch nicht fertig. Es kommen noch mehr Dimensionsformeln. Aber wir sind fertig mit Satz 11.30. Hat ja lange genug gedauert. Und ich habe es angedroht, es kommt jetzt noch ein anderes Senkrecht. Das nächste Senkrecht bezieht sich darauf, dass man bei Bilinearformen sagen möchte, zwei Vektoren stehen aufeinander senkrecht bezüglich der Bilinearform. Es ist also was Anschauliches und es wird natürlich Übungsaufgaben geben, in denen es darum geht, sich vorzustellen, was da eigentlich passiert und wie das geometrisch mit unserer Anschauung zusammenpasst. Aber Moment mal, es könnte passieren, dass dann nicht. Wenn man dann sagt, die Vektoren stehen senkrecht aufeinander, dann kommt es darauf an, in welcher Reihenfolge man sie sich anguckt. Und das ist irgendwie doof. Deswegen ist der folgende Begriff nur für Formen definiert, bei denen dieses senkrecht aufeinanderstehen nicht davon abhängt, in welcher Reihenfolge man sie in die Form einsetzt. Ansonsten wäre es halt komisch. Das ist die Motivation für den Begriff orthosymmetrisch. Orthosymmetrisch. Geben, bei denen es auf die Reihenfolge ankommt, dann darf halt nicht 0 rauskommen. Naja, wenn man jetzt eine orthosymmetrische Form hat, dann ist das, was ich gerade angedeutet habe, Sinn. Dann darf man was sagen, die Vektoren stehen senkrecht aufeinander, denn egal wie man das ausrechnet, ob man 0 ist oder nicht, kommt nicht auf die Reihenfolge an. Ist also orthosymmetrisch. Diese V und B aus V. klar ist, welches senkrecht gemeint ist, und es lohnt sich, da dann vorher kurz drüber nachzudenken oder nachzufragen. Ich verspreche, keine absichtlich verwirrenden Aufgaben dazu zu stellen. Aber es kann trotzdem aus Versehen manchmal verwirrend sein. Überlegen Sie mal, ob Sie spontan irgendwas dazu fragen wollen. Unterwegs. Sind Ihnen schon Fragen eingefallen dazu? Zu dem ganzen Senkrechtzeug? Wir gucken mal, ob nach dem Beispiel irgendwas da ist. Na, ein Vektor steht immer auf allen senkrecht und das kann man nachrechnen mit den Rechenregeln für Bilinearformen. Das ist der Nullvektor. Wenn wir uns die Matrix vorstellen, überall da, wo eine 0 steht, stehen Sachen senkrecht aufeinander. Übrigens zeigt uns auch diese Matrix, wenn man, vergegenwärtigen Sie sich nochmal kurz die Einheitsmatrix, da haben wir drei Einsen und ansonsten haben wir da Nullen drumherum. Insbesondere ist für die Tatsache, ob da 0 steht oder nicht, die Reihenfolge der Einträge beim Einsetzen in die Bilinearform unerheblich. Das heißt, das Standardskalarprodukt ist orthosymmetrisch. So, und jetzt gucken wir, wo steht da 0? Na, immer dann, wenn man zwei verschiedene Basisvektoren in die Form einsetzt, dann kommt 0 raus. Das heißt, die Basisvektoren stehen paarweise senkrecht aufeinander, aber sie stehen nicht senkrecht auf sich selbst, denn mit sich selber haben sie ja Wert 1. Okay, das ist doch schon mal ein Beispiel, an dem man das sehen kann. Motivation. Dieses senkrecht aufeinanderstehen bei Basisvektoren gibt uns vielleicht eine erste Idee, wie schöne Gramsche Matrizen zustande kommen könnte. Denn wie entstehen jetzt Nullen in der Matrix? Naja, immer dann, wenn Sachen senkrecht aufeinanderstehen. Und genauso wie bei Abbildungsmatrizen, wo ja auch unser Ziel war, so Blöcke zu finden und viele Nullen einzutragen, damit das Rechnen einfacher ist, ist auch bei Gramschen Matrizen das Ziel, viele Nullen zu produzieren, damit die eine kompakte Form haben und man gut damit rechnen kann. Und der Schlüssel ist hier anscheinend, jedenfalls wenn es sinnvoll ist, Stichwort orthosymmetrisch sein, dann ist der Schlüssel, viele Basisvektoren zu haben, die senkrecht aufeinander stehen. So, als Hintergedanken schon machen. Jordan-Basis ist, zum Beispiel. Also eine Basis, die so weit, wie es irgendwie geht, aus Eigenvektoren besteht, oder es ist nah dran. So, und was könnte jetzt der Traum sein auf dieser Bilinearformseite? Möglichst viel steht senkrecht aufeinander. So, das heißt, das könnten wir jetzt im Hinterkopf behalten. Darauf arbeiten wir langsam aber sicher zu in den nächsten ein, zwei Wochen. Irgendwann kommt der krönende Höhepunkt, wo wir haufenweise tolle Basen hinschreiben können. Gleichzeitig Jordan-Basis oder irgendwie nah dran, eine Basis aus Eigenvektoren zu sein, und ganz viel steht senkrecht aufeinander bezüglich so einer Form. Dass man Regularität daran erkennen kann, dass das Radikal nur aus dem Nullvektor besteht. Thank you. Und wenn Sie wollen, können Sie daraus einen Merksatz machen. Eine Form ist regulär genau dann, wenn der Nullvektor der einzige Vektor ist, der auf allem senkrecht steht. Das ist dann direkt eine Einbeziehung dieser Senkrechtnotation. Für orthosymmetrische Formen. Ansonsten ist das mit dem Senkrechtstehen halt eine Sache, da müssen wir auf die Richtung achten. Ja, damit bin ich jetzt schon bei dem, was ich die ganze Zeit schon so angedeutet habe. Schöne Basen im Sinne von ganz viel steht senkrecht aufeinander. Da kommen wir zum Begriff der Orthogonalbasis und dann zum Begriff der Orthonormalbasis, OGB und ONB. Orthogonal ist schon gut, orthonormal ist noch ein bisschen besser. In diesem Normal steckt das Wort normiert im Sinne von, die stehen nicht nur senkrecht aufeinander, sondern haben auch noch selber mit sich einen sozusagen normierten Formwert, der das Rechnen nochmal besonders einfach macht. Gibt es zu den Beweisen eine Frage? Was für Fragen haben Sie dazu? Okay, dann schreiben wir jetzt das hin, was ich gerade schon erzählt habe. Da kommen jetzt die besonders schönen Basen und wir brauchen wieder den ganzen Kram von vorher. Das Geld kommt aus der Form 9. Es sei ein Sigma, ein Körper auf dem Optimus. Und F, eine orthosymmetrische Sigma-Linearform aus Raum. Und dann fange ich an damit, dass ich eine orthogonale Summe erkläre. Das ist eine Fortsetzung des Konzepts einer direkten Summung. Genau dann, wenn es einerseits eine direkte Summe ist, das kennen wir schon, und wenn diese Teilräume U1 bis UM paarweise senkrecht aufeinander stehen, in dem Sinne, den wir gerade besprochen haben. Das passt hier im Bild. Thank you. Dimensionsformeln. Man hat dann einfache Rechenregeln, wenn man Formwerte berechnet, weil ganz viel senkrecht aufeinander steht. Man kann auch sagen, orthogonale Zerlegung. Also was man später manchmal macht, ist, dass man sagt, man kann V zerlegen als orthogonale Summe von bla bla bla. Und dann wäre dann sowas gemeint. Schreibe ich gleich mal mit dazu, damit Sie sich später nicht wundern, falls ich sowas sage. Orthogonale Zerlegung. anderen Vektor auswählen, damit der Formwert 1 wird. Das heißt, Sie müssen irgendwie korrigieren mit einem Skalar. Und umgekehrt, wenn Sie eine Orthonormalbasis haben und wollen daraus eine Basis machen, die immer noch, wo immer noch die Senkrechtgeschichte stimmt, aber wo aus irgendeinem Grund halt jetzt die Längen nicht mehr 1 sein sollen, dann kriegen Sie das auch durch Manipulation mit Skalaren hin. Das sage ich deshalb jetzt schon, weil das später im Gram-Schmidt Orthonormalisierungsverfahren sehen werden. Da haben wir immer zwei Schritte. Wir fangen an und basteln immer erstmal den nächsten Basisvektor, der quasi Kandidat ist, weil er nämlich senkrecht steht, auf den davor. Und dann ist eventuell aber der noch nicht die richtige Länge sozusagen, also noch nicht den richtigen Wert mit sich selber, dann muss man nochmal manipulieren mit dem Skalar. Hier kriegen wir auch ein Beispiel für eine orthogonale Zerlegung. Man kann bezüglich dieses Standard-Skalarprodukts nämlich jetzt R3. Man kann R3 schreiben als orthogonale Summe, Erzeugnis von 1 und 0, senkrecht auf Erzeugnis von 0, 1, 0, senkrecht auf Erzeugnis von 0, 0, 1. Zum nächsten Dimensionssatz. Waren wir denn jetzt? Ja? Das Beispiel, mehr wollte ich dazu auch nicht sagen. Dann kommen wir Satz 17. Das übliche Zeug. Aber wir machen das dann später noch besser.
Ich kann die Dimension von V, das ist der erste Schritt, die Dimension von V kann ich schreiben als Dimension von U plus Dimension des Senkrechtraums. Und wenn Sie jetzt denken, das hatten wir doch schon, naja, das war ein anderes Senkrecht. Thank you.
der Beweis fängt sanft an. Wir wollen zeigen, irgendwas ist ein Teilraum, das riecht nach Teilraumkriterium. Der Nullvektor steht auf allem senkrecht. Das steht in einem Beispiel. Sie dürfen das zitieren, aber müssen es noch selber in der Übungsaufgabe zeigen. Das heißt, der Nullvektor ist in A senkrecht. Jetzt müssen wir noch zeigen, die Differenz von zwei Vektoren liegt drin, wenn die Vektoren selber drin lagen und skalare Vielfachen. Nur den Nullvektor. Das ist der zweite Teil. Konfrontation her, genau wie vorhin. Die Dimension von V heißt M, die Dimension von U heißt M. Wir ergänzen eine Basis von U zu einer Basis von V, geben den ganzen Sachen Namen. Genau wie vorhin. Und wir überlegen uns jetzt nur, was wir über die Dimension sagen können. Danke euch.